Hamburg im Jahr 2112. Hochwasser beherrscht die Stadt, künstliche Intelligenz beherrscht das menschliche Handeln. Und die Hauptfigur Kazumi muss herausfinden, wer sie wirklich ist. Das ist, ganz grob gesagt, die Rahmenhandlung von Neon Grau. Diese aufwendig produzierte 12-teilige Hörspielserie von Aiki Mira ist seit kurzem in der ARD-Mediathek abrufbar. Und sie ist ein spannendes Beispiel dafür, wie man mit einer Science-Fiction- oder Near-Fiction-Geschichte aus eben nicht so ferner Zukunft Themen von heute spiegeln kann. Willkommen bei SWR Kultur, Aiki Mira.
Hallo.
Ich fange mal mit dem Stichwort künstliche Intelligenz an. Sie ist ja jetzt schon allgegenwärtig und mir wird jetzt schon Angst und Bange, was sie schon alles kann. Was kann KI in Ihrer Erzählung?
Also in meiner Erzählung kriecht KI ganz nah an den Menschen heran, sodass sie ja zum Freund wird auf den ersten Blick.
Es aber nicht ist.
Sagen wir mal so, es gibt da eben Unterschiede, wie KI bestimmte Sachen sieht und wie der Mensch sieht. Das heißt, da können Konflikte entstehen. Aber ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, dass KI auch Freund sein kann.
Ich sag mal so, diese kleine runde Box, die einem das Licht anmacht, die man bitten kann, Musik abzuspielen. Ich möchte jetzt nicht aus Markenplatzierungsgründen den Namen nennen, aber alle dürften wissen, was gemeint ist. Das ist im Grunde schon ein Beispiel dafür, ne?
Ja, in gewisser Weise. Also ich kenne da auch persönlich Menschen, wie die das schon in dem Sinne, wenn sie alleine zu Hause sind, ein paar Stunden ein möglicher Gegenüber ist, mit dem gesprochen werden kann, dem gefragt wird, ja, wie ist denn das Wetter heute? Oder und auch ja diese Anthropomorphisierung, die wir Menschen gern machen, dieses Vermenschlichen von Technik, das passiert da, glaube ich, ziemlich schnell, wenn man eben diese Stimme hört und dann miteinander ein bisschen plaudert, dann wird das eine Mitbewohnerin.
Finden Sie es bedenklich?
Also ich habe früher auch ein bisschen in der Medienkommunikation geforscht und gehe da erstmal immer sehr offen ran, was technologische Veränderungen angehen. Weil ich denke, dass wir Menschen letztendlich diejenigen sind, die eben damit etwas machen. Und das interessiert mich eigentlich am meisten auch beim Schreiben. Was machen Menschen eigentlich mit der Technologie? Und wie verändert das auch unsere Beziehungen, ohne das erstmal zu werten? Ich glaube, das kann in jede Richtung gehen. So wie eben Menschen zu allen möglichen fähig sind, sind sie eben auch in Sachen Technologie dazu fähig, unterschiedliche Sachen zu machen, sie auch unterschiedlich einzubetten. Beispielsweise, ist das jetzt eine kommerzielle Technologie oder ist es eine öffentliche oder eine staatliche KI zum Beispiel? Also das gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir Technologie einbetten und wie wir dann damit umgehen und welche Praktiken wir entwickeln. Und wir können auch immer widerspenstige Praktiken entwickeln. Das heißt, selbst wenn etwas vorgedacht ist, haben wir Menschen immer die Möglichkeit, auch gerade junge Menschen, das wieder ganz anders zu benutzen. Deswegen ist es ja auch so schwer, das vorherzusehen, was Menschen letztendlich alles machen mit ihren Smartphones oder mit dem Internet.
Jetzt mag Kulturpessimismus im Moment ein bisschen im Trend sein und ich kann mich davon auch nicht ganz frei machen. Und man könnte jetzt natürlich etwas pessimistisch sagen, derzeit sieht es ja eigentlich eher danach aus, als würden die kommerziellen Nutzungen und die völlige Entfesselung solcher Technologien zu kommerziellen Zwecken oder auch zum Zweck von Machtkonzentration überhand nehmen. Und eben nicht das Subversive, das Widersprüchliche, das es anders nutzen.
Genau, das Subversive, das ist immer eher im Kleinen, das ist so wie mit der Literatur, die Indie-Literatur, die Independent-Literatur, die ist da, aber eben teilweise auch unsichtbar und so sind auch diese widerspenstigen Praktiken da, beispielsweise auch in der Kunst oder unter jungen Menschen oder in der Jugend oder auch selbst beim Gaming. Und daneben gibt es natürlich diese großen, dominanten, kapitalistischen, Ereignisse, Strukturen, mit denen wir eben kämpfen aktuell. Und genau, das thematisieren wir auch. Und das ist vielleicht schon mal ein ganz guter Schritt, dass es uns bewusst ist, was da eigentlich um uns herum passiert. Und dann können wir auch was dagegen tun, auf verschiedenen Ebenen, sowohl in der Politik als eben auch im Kleinen.
Und ist Neon Grau auch eine Erzählung vom Widerstand?
In gewisser Weise von kleinen Widerständen. Also ich versuche es möglichst realistisch zu machen, in dem Sinne, dass es eben die großen Konzerne auch in Neon Grau gibt. Das ist ja fast, kann man sagen, typisch für den Cyberpunk, die starken Konzerne und dann eben die kleinen widerspenstigen Praktiken, die es auch in Neon Grau gibt. Aber ich dann versuche sozusagen das realistisch zu machen, indem ich nicht sage, ja, das verschwindet einfach von einem Tag auf den anderen. Also es können sozusagen
Sachen bewegt werden. Das wäre dann die Utopie, ne?
Genau, das wäre dann die Utopie und damit strugglen wir ja auch sehr, was Utopien zu schreiben. Das ist jetzt gerade dieser Ruf nach Utopien auch in der deutschsprachigen Science Fiction sehr, sehr stark. das Thema Utopie und das finde ich auch unglaublich spannend. Und ich frage aber, wie schreiben wir das und wollen wir das überhaupt, so eine große, abgeschlossene Utopie, oder brauchen wir eher so Mikroutopien oder utopisches Denken oder utopisches Handeln vielleicht? Also etwas, was beweglicher ist, was prozesshafter ist, weil
Aber Sie haben eine
Utopie ist natürlich.
Dystopie geschrieben, oder?
Also es wird manchmal als Dystopie eingeordnet. Ich würde es selbst nicht unbedingt sagen, dass es eine Dystopie ist, weil es eben sowas auch wie ein Happy End gibt. Es gibt viele positive Momente. Es gibt Veränderungen, auch positive Veränderungen. Aber es ist in dem Sinne halt realistisch, dass es trotzdem eben Leute gibt, die mehr Macht haben als andere und dass es nicht so schnell umgekehrt werden kann, der Kapitalismus.
Ist das die zentrale Aussage, die Ihre Erzählung quasi aus der Zukunft über die Gegenwart trifft?
Also es sind, genau, ich würde sagen, verschiedene Sachen. Es gibt ja auch diese sehr persönliche Story von der Hauptfigur, die mit der eigenen, ja, Identität sozusagen zurechtkommt und da auch genau Sachen schafft. Und so ist es bei allen Figuren eigentlich. Die haben ihre Challenges, ihre Herausforderungen und jede Figur verändert sich. Und in gewisser Weise ist das Ergebnis doch, gibt es diesen krass utopischen Moment am Ende, wo alle sozusagen etwas zum Positiven bewegt haben.
Neongrau, die 12-teilige Near-Fiction-Hörspielserie von Eike Mira, zu finden in der ARD-Audiothek. Eike Mira, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.